das haut moi bei mir am Studio den Ben Tui. Gute Morgen.
Gute Morgen.
Sengs Tischens Paläontolog gouf d'lächt Joer ausgezeechen mam FNR Award fir seng Arbecht Paläozoic Echinoderm Hangovers Waking Up in the Triassic. Schon dat du vielleicht du bisschen net so richtig ausgeschwert. Et geht Echinoderm. Lebensformen, ja. Fossilien, so mal so. An Echinoderm sind am Fung Stachelhäuter. Du weißt noch nicht unbedingt, was das soll sein. Ne?
Stachelhäuter kennen die Menschleute vielleicht echt durch die Vertreter von der Gruppe, nämlich Seesterren, Seeigeln, Schlangensterren oder eben noch die bisschen Männer bekannte Gruppe wie Seekornichonen. Mhm. Klingt komisch, aber bon, sie sind eben auch wie ein Kornichon, gehören aber tatsächlich zu der Verwandtschaft von den Seeigeln.
Mhm. Okay. Immer nur mir präzise, ob die dort in Forschung zu schwarze kommen, noch für was sie ausgezeichnet kauf. Wie können denn, ob die für Paläontolog zu geben, Tui?
Die Idee kann das erkannt hat. Ich meine, ganz viel kann er durchschlafen in Dinosaurierphase. Mein Mädchen aktuell auch. Ich bin da natürlich nicht ganz anschuldig drin. Aber mein erkannt hat, war den Film Jurassic Park eine Sensation. Und ich war fest überzeugt, ich ging eigentlich in Dinosaurier ausgröben. Boah, ich war nicht allein da, aber die meiste Klasse kommen runter und irgendwann nicht abgehalten hat. Ich nicht. Und schon nicht durchgezogen bis zum Schluss. Boah, muss ich so ein beruflich. Das ist natürlich nicht ganz einfach für einen Platz zu finden. Mit war aber ein flottes Studium an. Am engem Fall, glücklicherweise, hat es doch geklappt.
Mhm. Was studiert denn dann alles als Paläontolog? Das sind wahrscheinlich verschiedene Fächer unter der Ressortung.
Ich studiere den an der Regel Erdwissenschaften, also Geologie im klassischen Sinn. Mhm. Das beinhaltet natürlich auch ganz viele Stängen, die leicht mit Fossilien zu tun haben. Das beinhaltet Materialwissenschaften, viel Biologie, Chemie, Physik, also eine solide naturwissenschaftliche Grundausbildung. An Dono spezialisiert den sich auf Paläontologie, das heißt auf die Wissenschaft vom ausgestorbenen Leben.
Mhm. Und das ausgestorbene Leben, das datiert davon bis wie nie?
Solange das Leben geht, also im Moment geht davon aus, dass das echte Leben für rund ungefähr 4 Milliarden Jahre entstanden ist. Wobei ich aber muss sagen, dass das Leben, wie wir es kennen, also komplexe Tiere und Pflanzen, die geht ungefähr seit 540 Millionen Jahren.
Mhm. Okay, das fällt ja an die Zeit, wo du die Arbeit auch dran hast, du siehst mal 250 Millionen Jahre zurück, ist das richtig?
Das ist genau richtig, das ist der Übergang zwischen dem Erdaltertum, dem Paläozoikum, und dem Erdmittelalter, dem Mesozoikum. Und der Übergang ist nicht willkürlich gewählt, das war nämlich eine Zeit, wo effektiv auf der Welt ganz viel geschieht ist.
Mhm. Zum Beispiel, da gibt es eine Massenaussterben.
Genau, da gab es ein von fünf Massenaussterben, was man bislang dokumentiert hat an der Erdgeschichte, und zwar das größte. Da muss man sich vorstellen, dass von den Meerestieren über 95% von den Arten, die damals gelebt haben, Karima verschwunden sind.
Mhm. Da das ein Massenaussterben gewischt, wo du sagst, noch nicht ganz geklärt ist, oder?
Das ist relativ viel darüber geforscht. Es gibt eine ganze Reihe Faktoren, die sicher eine Rolle gespielt haben bei dem Ganzen. Unter anderem die sogenannte sibirische Vulkantrappen, also Trappvulkanen. Das heißt, du hast während einer ganz langen Zeit aus einem Hotspot ganz viel Lava rausgelaufen. Mhm. Du musst dir nicht vorstellen, das waren Millionen von Quadratkilometern, die mit Lava bedeckt waren. Das hat natürlich ganz das Klima auf der Welt verändert. Ein anderer Faktor war, dass es zu der Zeit große Kontinent gab, Pangea gab die genannt, am Gegenteil zu Haut, wo man ja den Kontinent gleichmäßig verteilt hat. Mhm. Das hat alles dazu geführt, dass das Klima sich relativ schnell verändert hat, hin zu mehr warm und mehr arid. Das heißt, mehr extrem. Und das hat natürlich auch Repercussionen auf mir gehabt. Mhm. Und da gehört dann eben noch der Faktor, dass wahrscheinlich mehr zum Teil sauerstoffarm gesehen.
Mhm. Das bedingt natürlich dann schlechte Lebenskonditionen für Lebewesen am Meer.
Exakt, zumindest an verschiedenen Teilen. Nicht überall wahrscheinlich, boah, das tun wir eben noch am Kader von unserer Arbeit ein bisschen dokumentiert, dass es eben trotz allen schlechten Konditionen aber Refugien hat müssen existieren.
Mhm. Weil es gibt nämlich Überlebende bei den Massenaussterben, die Mulz führen 250 Millionen Jahren, nicht nur am Meer, mehr auch Land, sondern auch methodisch spezifisch auf die Stachelhäuter, also am Meer, am Wasser.
Genau. Also das ist so, dass ihn als Paläontologe, natürlich auch als alle anderen Wissenschaftler, ein Spezialgebiet muss raussichern, einfach wegen der Komplexität. Mhm. Wir können nicht über all der Forschung, was früher gelebt wird, an einem engen Fall habe ich mich für Stachelhäuter entschieden. Das führt einfach darunter dazu hin, dass ich als Kant eh von den nächsten Fossilien, das war ein Seeigel. Und schon die Demo ist schief und dann habe ich mich da geschafft. Mittlerweile sind ich zwar mehr mit Schlangensternen in der Weh, weil das einfach ein Bereich ist, wo noch ganz, ganz viel zu entdecken geht.
Mhm. Die Seeigel hat aber nicht daheim für eine Tier gefunden.
Nicht gerade, aber zu Römmeling an der Weißkohl. Also so weit war da nicht der Wäsch.
Okay, das hat es auch beschrieben oder in dem Artikel, dass es dann von ob viele Plätzen der deren Golf die orivaliert und das weiß ich noch nicht mehr.
Ja.
Sie waren weit verbreitet, ne?
Ganz genau, also die Stachelleute, die waren demnächst wie Haut an alle Meere zu fangen, also von denen so Haut vom Strand bis an den tiefsten Gröf von der Tiefsee. Und eng von den Stärkten, so mal von der Retüte, die man gemacht hat, war, dass man effektiv weltweit Material zusammen gedrohen haben. Weil, muss ich natürlich bedenken, ein Phänomen, den ihn als global beschreibt, muss ich natürlich auch global dokumentieren. Da kann man nicht nehmen, Material von führenden Haustieren holen.
Mhm. Okay. Wie sieht auch die kommen, für die Doten froh abzugehen, ob du der Seeigeln, Schlangen, Sterne und so weiter, ob der überlebt tun, nur dem Massen aussterben du?
Die Frau hat sich mir am Prinzip, sie hat mir am Prinzip auf den Tisch gefallen, wenn ich so will, weil ich schon Echantien mit Mikrofossilien in der Sicht vier Schlangensterne Einzeldeler zu fangen, ne, die ohne Skelett, die aus kleinen Einzeldeler besteht, und die zerfallen, und die kann ich dann als Mikrofossilie fangen. Und auf verschiedenen von denen Echantien habe ich mal Reste gesehen, wo ich gesagt habe, Moment mal, die gehen gar nicht dran. Mhm. Ist das Kontamination? Ne, das kann ja mal sehen, dass am Siff der bis hängen bleibt. Aber es waren zu viele Echantien. Und sie kommen aus zu vielen verschiedenen Bereichen, wo auch Kontamination wirklich nicht möglich war. Mhm. Und wenn etwas nicht ans Bild passt, dann lege ihn mal auf die Seite, weil kann ich nicht direkt scheißen. Muss ich gucken, ob das Substanz hat. Mhm. Und wir stehen eigentlich von den Co-Autoren, den Hans Hagdorn, getroffen an seinem Muschelkalkmuseum in Deutschland. Und ich habe davon erzählt, und du seht ihn im Moment mal. Und dann hast du noch seinen Müsse gegangen, den hat eine Segel auf ihr gekrümmt, den auch an das Bild gepasst hat, weil er auch nicht an die Zeit gepasst hat, weil er von Freier war, also von nach vier Droh war.
Ja.
Und du hast ihn auch gesagt, du hast dich immer gefragt, wie könnt da zu stehen.
Okay.
Der Tisch, die Frau, ist im Prinzip unabhängig von den einen, den einzelnen Co-Autoren klar gehen und du nur decidierst, okay, das muss ein gewisses Muster holen, an dem gehen wir noch.
Mhm. Die hat nämlich noch eine Co-Autorin, das ist den Andy S. Gale, ein englischen.
Ja, ein Geologieprofessor von der Uni Portsmouth.
Mhm. Wie sieht er auf die kommen?
Hier noch sehe ich der Expert. Das ist mir sehr egal, sehe ich der Schlangenstern. An ihn hat, genauso wie den Hans sagt, noch nicht, sehe ich der Dolayen, den im Rätsel abgehen wird.
Mhm.
Und wir haben alles Sinn gemacht, wie wir im gesagt haben, wir haben die Hunde, die könnten eventuell überlebender sind, sozusagen lebende Fossilien aus einer Zeit für drin.
Mhm.
Und du hast gesagt, ja natürlich, das macht Sinn, das passt genau ans Bild.
Wie muss dann die sprangende Punkte kommen?
Den hast mir ja der Mann zusammen während den Überlegungen, während den Diskussionen kommen. Also ein kleiner Insider aus der Wissenschaftswelt, die meisten Flottideen, die entstehen an den unwahrscheinlichen Momenten, wenn ihn zum Beispiel zusammen aufsetzt, wenn ihn zusammen in die Höhle geht. Oder wenn ihn einfach einen entspannten Moment zusammen hat, weil dann hast du Geist frei.
Mhm.
Da kann ihn sich auch Sachen überlegen, die vielleicht unwahrscheinlich sind.
Mhm. Dafür gibt es ja auch schon berühmte Beispiele. Die hat dem Muschelkalkmuseum da auch geschwärt vom Hans Hagdorn, das am Anfang ein Autodidakt zu dem für drunter gesucht. Was gesagt ihr an dem Muschelkalkmuseum?
An dem Muschelkalkmuseum gesagt ihr tatsächlich hauptsächlich Fossilien aus dem Muschelkalk. Mhm. Wir haben die Formation noch zu Lützburg, Land Mosel hauptsächlich. Und die ist in ganz Europa ziemlich fossilreich. Ich von den Fossilien, die aus unserer Tüte können doch effektiv aus dem Muschelkalk von der Gegend von Straßburg.
Mhm.
Und das Muschelkalkmuseum, den ist gebaut vom Hans Hagdorn, für eben sagen wir mal, die Fenster und die Erdgeschichte zu weisen, zu dokumentieren und eben auch zur Verfügung zu stellen für Wissenschaftler.
Mhm. Wie ist das konkret gegangen für die Arbeit, die da durch den FNR Award dafür kriegt und für die zu schreiben? Wie kann ich das statt vorstellen?
Das wird
viel schaffen, vier drin holen, schon ja. Irin zum Schreiben könnten.
Ja, das ist genau das. Gerade wenn es um Artikel geht, die, sagen wir mal, eine neue These abstellen oder die ein bestehende Paradigma über den Kopf gehauen. Du brauchst eine lange Zeit für Lauf. Einfach nur, weil brauche ich eine gewisse Vorsicht, muss ich natürlich auch das ganz anständig dokumentieren, muss ich nicht erfreuen, weil wenn ich nicht selber erfreue, dann geht es während dem Publikationsprozess erfreut und am schlimmsten Fall zerrappt. Der Tisch muss wirklich robust sein. Und natürlich, wenn ich viel Donner zusammendreht, da lang dauert schon lang. Und dann hast du Herausforderung bei so Artikeln, die sind in der Regel ganz kurz. Das heißt, die muss ich ganz kompakt schreiben. Und trotz allem so schreiben, dass möglichst viele Leser verstehen. Da das im Prinzip ein bisschen die Herausforderung bei denen High-Profile-Artikel, sagen wir mal, das Wissen kompakt vermitteln und aber auch viel leider rechnen. Mhm. Und da das mehr schwer wie man.
Ja, also das liest du doch nicht so einfach, wenn ich nicht vom Fach aus, muss ich schon sagen. Aber das ist natürlich auf Englisch geschrieben. Und was möchtest du aus? Musst du ein bisschen neu geschrieben gehen, wenn es der dort erkannt ist?
Also das tatsächlich ist so, dass ich von einem Uni-Professor auch aus England kontaktiert habe, dem am Prinzip einfach nicht mehr mitgedeelt wird, dass in seinen Uniskuren lo gerne tut, wenn es dem Artikel, weil vier Drohnen wurde immer geheischt, ja, das Massenaussterben zum Schluss vom Paläozoikum, da sind alle in die urtümliche Gruppe verschwunden. Mhm. Und lo sieht dann eben an seinen Kuren, okay, sie sind alle gut verschwunden, bis auf ein paar Ausnahmen, die sich gehalten haben nach einer ganzen Zeit. Mhm.
Weil schon eben so auf den gängigen Internetseite geguckt, da steht auch eigentlich dran, dass alle gut ausgestorben waren.
Da sind die wahrscheinlich schon nicht abgedatet gehen.
Voilà, dann hoffentlich lauschen sie dann nur, da können sie das machen. Eine Stachel heute, also Seeigeln, Schlangensterne und Seesterne, die auch heute des noch kennt, die hat in ihrem Artikel auch geschrieben, dass sie sich da nur am Anfang nicht, von Schatrisch verstanden, mit anderen Echinoderme vermischt tun. Also sie haben keine große neue Familie gebildet.
Genau, das ist sehr überraschend, weil sie haben genauso überlebt wie die von Haut, also die modernen, sagen wir mal. Man merkt schon, dass die Vierläufer, von denen die Haut noch leben, die haben relativ schnell nach dem Aussterben eine Diversifikation hingelegt. Das heißt, die haben ganz viele neue verschiedene Formen ausgebildet, während die urtümlichen, die auch genauso überlebt haben, die sind relativ wenig divers geblieben. Mhm. Und das geht noch nicht wirklich in der Sicht, weil einfach die Erkenntnis neu ist. Aber das ist definitiv ein Thema, dem wir nachher müssen angehen, für zu gucken, für was sind die so wenig divers geblieben. Hatten sie nicht mehr Möglichkeit, für sich zu diversifizieren? Ich weiß ja, dass Populationen, wenn sie genetisch zu viel verarmt sind, da können sie auch nicht, sind sie einfach auch nicht mehr überlebensfähig. Mhm. Das heißt, ich denke, das wird ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich muss gucken, ob die sagen wir mal, Reserve- und Diversifikationspotenzial, ob der noch groß genug war oder nicht. Oder ob es andere Faktoren gab, zum Beispiel ökologische Faktoren, dass hier nicht einfach zu klein war.
Mhm. Wie lange haben sie dann noch überlebt?
Ja, das ist eben nicht überraschend. Sie haben auch ganz lange überlebt. Sie haben praktisch 30 Millionen Jahre überlebt. Also da ist mehr wie genug Zeit für eine Diversifikation hinzulehren, so wie die anderen das gemacht haben. Wir sind nicht gemacht. Mhm. Und das ist eben auch ein von den Faktoren an der Wissenschaft. Kriegt eine neue, flotte Erkenntnis, mit der also gehen sich dann lauter neue Frohen.
Mhm. Teilt nie ab.
Teilt nie ab, zum Glück.
Das ist ja heute den 12. Februar auch den 210. Geburtstag von Charles Darwin, dem Mann, dem die Evolutionstheorie zugeschrieben wird. Und es wird ja ganz stark gesagt, dass am Anfang Lebewesen sich in ihren Lebensraum aufpassen, für das sie können überleben oder möglichst gut überleben. Das heißt, die Heide hatten das irgendwie verpasst.
Also dadurch, dass sie 30 Millionen Jahre lang sich gehalten und muss ich davon ausgehen, dass sie schon in gewisser Hinsicht fit waren, wenn ich mal im Darwin sing wieder kann benutzen. Mehr innerhalb von ihrer Nische sind sie eben nicht die Vertier nicht rauskommen, wenn in so Welt. Hier ökologisch Platz sozusagen. Das heißt, sie waren und dort hatten sie zum Zeitpunkt vom Überleben, nur dem Massenaussterben. Und die Lebensraum waren so angepasst oder und die Rolle und die ökologische Rolle, mit darüber sind sie nie rausgekommen.
Mhm. Gibt es dann Vergleiche zwischen heutigen Stachelhäuten an denen von demals, denen Fossilien, wo der Kontrop schaffen?
Ja, da gibt es, sagen wir mal, funktionell Vergleiche. Das ist so, dass die Stachelhäuter, die wir als Überlebenden identifiziert haben, die hatten viel mehr Skelettdele.
Okay.
Kann ich besser vergleichen mit der Komplexität vom Skelett von einem Fisch oder von einem Marmendeier. Ein Fisch hat vielfaches so Schanken im Vergleich zu einem Marmendeier. Das heißt, in diesem Fall war das Skelett von den Stachelhäuten, die überlebt haben, mehr komplex, mehr flexibel, mit der Technik nicht unbedingt mehr effizient. Mhm. Weil, wenn der mehr Bewegungsmöglichkeiten hat, weil der natürlich auch mehr Energie braucht, für das Skelett zu bauen, zu erhalten. Aber die Bewegung natürlich auch mehr schwerfällig macht.
Okay. Von der Skelett so, das können wir uns vorstellen wie Fischskelett.
Wir wirbeln der Skelett schon aus einem anderen Material. Der besteht aus Kalk. Eiseskelett besteht ja aus einem phosphatischen Material. In diesem Fall, mit das genauso ein Skelett wie bei Eis, den Bannen am Körper dran aus einer einzelnen, ich will nicht so schanken, aus einzelnen Delen besteht.
Okay. Wenn ich so Recherche möchte, die wir so zorten Dere wie die Doten, dann finde ich wahrscheinlich viel Flotzeschnungen sind da doch dabei, wo der Haut ist, das aber musst schmunzeln, weil sie vielleicht falsch sind oder nicht mehr up to date.
Oh, ich meine, da brauche ich nicht mehr an Dinosaurier zu denken, wie die Leute sich die Freier vorgestellt haben, oder Meeresreptilien, die dann, wo er dann in dem anderen an den Hals gebastelt hat. Also das ist natürlich, das ist ein Kunstform mittlerweile, muss ich sagen. Und es spiegelt doch einfach den Fortschritt rum, den ihn an dem Fach hört. Den kann ich wirklich visuell durchstellen und visuell retracieren an der Geschichte. Einfach allein dadurch, dass ich vergleicht, wie haben sich die Leute die Tiere freier vorgestellt, wie was man haut, das wahrscheinlich ausgesehen. Und da werden wir an 20 Jahren über das lachen, was man haut gemacht hat.
Wie hat denn Charles Darwin sich dann die Stachelheit vorgestellt? Hätten Sie sich mal beschäftigt?
Den Charles Darwin hat sich nicht allzu viel mit den Stachelhäutern beschäftigt, aber er war trotzdem mit Meeresinvertebraten in NRW, und zwar mit den Seepocken, mit den Cirripeden.
Okay, können wir schon sagen, Meeresinvertebraten kurz anders nennen?
Das sind Wirbelloser aus dem Meer.
Aus dem Meer, oder?
Also das heißt, alles, was am Meer läuft, auch keine Schranken hat.
Gut.
Und jeden war im Prinzip international ein Expert von den Seepocken an ihre Verwandten. Und ich habe eben, genauso wie ich die Stachelhäute, heute die als von seinen Modellorganismen geholt, für die Evolution eben zu erforschen.
Wenn ein so Paläontolog aus, hat ihn da auch einen Lieblingspaläontolog, in, wo ihn vielleicht gerne liest, weil ihn flott geschrieben hat oder beschrieben, oder ist das nicht so?
Ich kann nur nicht von mir behaupten, dass ich einen einzelnen Lieblingspaläontolog habe. Es gibt effektiv viel, die nicht nur gut Wissenschaftler sind, aber auch wirklich so schreiben, dass sie nicht gerne liest. Mhm. Weil dann der Wissenschaft noch lange nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und sagen wir mal, mein Vierbild-Paläontolog ist eigentlich ein Schauspieler.
Okay.
Nämlich wie hat er schon mal gehört am Jurassic Park? Adam Grant, meine ich.
Okay. Du sind wir im Trick bei der Anfangsgeschichte.
Ganz genau, ganz genau. Es gibt effektiv Artikel, die ich ganz gerne lese. Und ich muss auch sagen, das ist eine Inspirationsquelle.
Okay. Wir schätzen noch ein bisschen vier und über das Thema. Unter anderem auch über das, wie bringen so einen Mann und Frau. Also, da du weißt, wie zu schreiben von seinem Artikel, ist ja auch nicht unwichtig. Du gehst natürlich auch ein kleines Deut dran. Wir lassen drin Stephen Wilson mit Sperminating. Das hat er dann erst mal mit Perm oder Trias zu tun.
Leider nicht, aber trotzdem ein Flottlied.
Gut.
Every time we breathe, another moment leaves us forever.
Steven Wilson Permanating Hummerheeren en Musik von Schumming ma Wit Mois Magasin haut dem Ben Tui Paläontolog am Naturmüse an denen Artikel geschrieben huet iwwer Stachelhäuter, also zum Beispiel Seeigeln oder Schlangensterren hat ball verdreht an Seesterren natürlich
genau
ganz spezifische Organismen, die am Fong überlieft hun dat größt Massenalstiewe für rund 250 Millionen Joa. Die hat den Artikel, für den du auch vom FNR den Awards kritut, überschrieben mit einem Term, wo ich gedacht habe, okay, du verstehst das wahrscheinlich falsch, nämlich Hangover. Mir hat er bewusst so gemacht und mir hat es besseriert, sie wird die Kommunikation von der Wissenschaft, die ganz weit geht. Also muss ich schon wissen, worum es geht, an wie, wo, was, für den Artikel auch zu verstehen, dass ich noch nicht für am letzten Wort zu publizieren und davon auszugehen, dass ich finde, das kann nur vollziehen.
Nee, das ist eben ein Fachartikel, den in einer Fachzeitschrift rauskommt. Geht das da dann aus, die sich schon ein möglichst breiten fachliches Publikum kriegt, mit das aber noch immer ein fachliches Publik. Für Dono, sagen wir mal, die mir populär Oberbestung zu machen, das dann den zweiten Schritt, wie eben Lohai zum Beispiel.
Hangover ist nämlich im Artikel auch beschrieben als Holdover. Du machst da die Lian zwischen Holdover, was da wahrscheinlich der wissenschaftlich korrekten Term ist, zu Hangover, wo mir ich da und ein Kurder den Dach nur einem Feuern denken. Ne?
Genau, also das war bewusst ein Wortspiel, weil am Englischen kann ich sowohl Holdover wie auch Hangover sagen, wenn ich über deren oder achte schwätzt, sich mehr lange halten und wie er gemeint hat. In diesem Fall sind eben die Verlierer da, die Massenaussterben evaluiert haben.
Du kannst ja schon einen dicken Kopf haben, ne?
Wahrscheinlich schon. Also, ich meine, das war schon ein großer Krise, sagen wir mal. Und mir natürlich bewusst mit dem Wortspiel probiert, für die Wissenschaftskommunikation gleich für die direkt ein bisschen am Auge zu haben, in dem Fall.
Okay. Ist das schwierig für euch, für so ein Thema wie das heute, den Artikel, das ja auf Englisch geschrieben Kurs, das sind auch weltweit zu verstehen, dass für das so wie heute Noven an der Konferenz so plötzlich bei euch rüberzubringen oder fällt das liest?
Ich probiere kontinuierlich darum zu schaffen, dass mir das liest fällt. Und es fällt mir aus dem Grund effektiv relativ liest, weil das eine Leidenschaftsgeschichte ist. Also ich probiere immer die Sachen, die Forschungsarbeit so rüberzubringen, wie ich sie selber empfand, nämlich als Entdeckungen, die spannend sind, als etwas, wo ich mich darüber freue, herauszufinden zu holen. Und ich probiere natürlich auch so zu formulieren und so abzuschaffen, dass es meistens für mich versteht.
Von den Lohnenke drüber nur denkt, die Stachelhäuter, die haben das größte Massenaussterben für 250 Millionen Jahren überlebt. Das heißt, sie waren auf einem Platz, wo sie nicht lebensbedrohlich gefahren waren. Wie ein Platz konnten das sein?
Das ist effektiv etwas, was man auch am Artikel logisch war, und das nämlich die Existenz von denen Überlebenden bedeutet, dass es Plätze gaufen, Refuge gaufen, wo die Konditionen besser waren, wo die Konditionen nicht hin erlaubt für zu überleben. Wir konnten am Kader von diesem Artikel die Plätze nicht identifizieren. Wir haben also im ersten Schritt eben gewissen, dass die Evaluierenden überhaupt existieren. Wir müssen natürlich, wie das doch nicht unüblich ist in der Wissenschaft, zum Schluss vom Artikel ein bisschen spekuliert, wo die Plätze könnten sein. Und sagen wir mal, die Donnen, die wir gesammelt haben, die schwätzen dafür, dass es wahrscheinlich Tiefsee war.
Okay. Und ist das üblich, dass dir dann auch aufgrund von der Frage, die der selber abgehalten hat, du noch weiter wird forschen oder man das vielleicht anderen Leute? Ist das doch vielleicht so ein Challenge einer Wissenschaftler, dass dann eh probiert, mich frei und zu sehen wie den anderen?
Das könnte eins zu viel effektiv, was aber auch etwas, was viele Leute nicht wissen, dass wenn man in so eine Spekulation möchte, also wahrscheinlich an den meisten Fällen schon am Gang, darum zu forschen, natürlich schon gewisse Ideen, die aber vielleicht noch nicht spruchreif sind, die noch nicht publikationsreif sind. Und ich kann nicht auch direkt sagen, ich forsche noch genau an dem Punkt, im Moment.
Für die nächste Frage wirst, ja.
Voilà, für den Refugien auf die Spur zu kommen.
Wie machst du das da konkret? Riesst du überall an Paläontologie, Sektionen von den verschiedenen Institutionen, dann guckst du, was die Hunde, wo du vielleicht Kinder hinfangen?
Da das eine Möglichkeit, ja, dann ist natürlich Terrasarbeit immer eine Sache, wenn es keine Absammlungen gibt, dann muss ich sie selber machen.
Mit Tiefsee ist nicht so einfach runterzukommen.
Nee. Also gerade die Alt-Tiefsee, sagen wir mal. Die Tiefsee von heute ist schon so schwer zugänglich, dass der Mond besser bekannt ist wie Tiefsee. Mit der von früher, das ist eine riesige Baustelle in dem Sinn, dass bis so bald keiner damit gerechnet hat, dass da überhaupt Fossilien zu finden sind. Mit Götter.
Okay.
Und ironischerweise sind die meisten Tiefseefossilien an den Bergen zu finden. Einfach aus dem Grund, weil die Berge dadurch entstanden sind, dass Ozeane zusammengedrängt kaufen.
Okay.
Dadurch finden die tiefsten Plätze vom freieren Ozean auf den höchsten Bergen.
Das ist ja witzig. Okay, das hier steht die Klammler an den Bergen rund.
Ich selber im Moment nicht. Ich war für zwei Jahre effektiv an österreichischen Bergen, da war Tiefsee aus dem Jura. Aber wenn ich in Tiefsee aus dem Perm oder aus der Trias will gucken, dann muss ich dann zum Beispiel an Iran gehen. Da gibt es eine Bergkette, die an der Zeit an dem Milieu aufgelagert wird oder an den Oman. Aber du brauchst nicht selber hinzugehen, da gibt es am Netzwerk von den Paläontologen, die schon Echantien gesammelt haben. Und dann tauscht ihr einfach Proben aus.
Mhm. Ist das wirklich ein Netzwerk, das so gut funktioniert? Das heißt, die steht permanent in Verbindung mit anderen Paläontologen, die eventuell in ähnlichen Sujet forschen?
Genau so ist es. Also das ist ein weltweites Netzwerk, das kennt weder Grenzen noch sonst irgendwelche Vorbehalte. Also das ist wirklich etwas, sagen wir mal, ein absolut glatt funktionierendes Netzwerk. Natürlich gibt es auch Rivalitäten, das lässt sich nicht vermeiden. Mit dem Austausch von Donnen, dem Austausch von Kollaborationen, Austausch von Material, den ist ganz aktiv und besichtigen sich auch in den anderen für eben konkret und Projekte zu schaffen und zusammen zu einem flotten Resultat zu kommen.
Mhm. Wie kommt dann dazu, dass du den FNR Award kriegt hast? Guckt den FNR, was Lützebäuer Forscher machen und pickt sich Sachen raus oder kann ich das auch riechen?
Kann sein, laut Egener aus, so dass dann FNR sich auch Sachen selber raussicht. Aber in meinem Fall war es ein Demand, den ich gemacht habe. Und ich meine, in den meisten Fällen ist es doch effektiv so, dass die Forscher sich selber melden.
Mhm. Was bedeutet das konkret, wenn ihr den FNR Award kriegt wird?
Also für mich war es immer eine Überraschung, weil mit Paläontologie und dann noch mal so einem obskuren Thema wie die Stachelhäuter überhaupt beurscht zu gehen, da hat uns nicht gerechnet. Ich schon mal den Moment einfach gedacht, probiert, ein Artikel in der Zeitschrift Geology, der das schon etwas Außergewöhnliches ist. So gehen normalerweise Hexen zu feiern, von denen die Gedöner geschickt gehen, überhaupt ungeholt. Und das Thema hat mir auch um Herz gelehnt, weil er eben auch einfach etwas ist, was flott verkaufen kann, wissenschaftskommunikationsmäßig. Und dann habe ich mal gedacht, probiert.
Voilà, Chance gehabt.
Kann ich so sein.
Gut, gerade so wie du am Anfang auf die Platz kommen sieht am Naturmuseum, weil das ja auch nicht unbedingt evident, dass ich als Paläontolog zu Lützebüsch kann schaffen und seinen Platz tun. Ne?
Das ist richtig, aber du hast Lützebüsch auch keine Ausnahme. Also das ist auf der ganzen Welt schwerer, als Paläontolog zu schaffen, weil es Grundlagenforschung ist. Und das ist nicht gerade die Grundlagenforschung, die zu und verdehlen, direkt auf der Uhr und auf der Löschtun. Das heißt, das ist definitiv etwas, wenn ich das studiere, muss ich sich am Chloren sind, Chance für ihren Beruf zu kriegen, sind nicht groß. Gar nicht groß. Aber ich sage nicht mehr, wenn ich mich frage, was soll mein Kind studieren oder was soll ich selber studieren, wenn ein Studium Spaß macht, zieh den noch durch.
Mhm.
Was den du nur machst, das ist dann eine andere Sache.
Ja, das ist die nächste Geschichte. Geht es dann durch eine Zucht Bringschuld von einem Paläontolog, respektive vom Patron, vielleicht, der sagt, ich muss hallo, vielleicht aber irgendwie etwas Resultat bringen, für das ich meine Leute das verkaufen, für was ich Paläontolog ausstellen?
Also zuletzt über am Naturmuseum ist es carrément so, dass die Paläontologie am Gesetz vom Museum 4 geschrieben ist, weil es ein Teil von unserem Patrimoine ist. Die Fossilien, das ist eben die Aufgabe vom Naturmuseum, unter anderem Fossilien aus der Großregion zu dokumentieren und auszuwerten. Die Bringschuld gesehen ist persönlich einfach daran, ich bin im Prinzip als Wissenschaftler bezahlt, vier Wissen zu schaffen, auf ihre doch Matze zu teilen. Das heißt, Artikel schreiben als Menge Aufgabe. Das Wissen dann noch ein oder anderen Mann zu bringen, ist die eine Aufgabe. Das geht Hand in Hand. Und die Bringschuld, das effektiv day, muss ich gucken, für so viel wie möglich rauszufinden, über den Fachbereich, an dem ich arbeite. In meinem Fall eben die Leben aus der Vergangenheit.
Mhm. Sie da dann haut ob den Darwin Dach auch am Musee selber engagiert. Das gibt ja ein Visit GD zum Beispiel um halb Rang, wo da noch geguckt wird am Musee selber, wo ihn die Evolutionstheorie kann veranschaulichen und dem Material, was du hast. Sie da auch impliziert oder ist das nicht?
Ich bin haut effektiv auch impliziert, allerdings ist am Abend für eine Konferenz am Naturmusee. Ich werde Thema evaluieren der örtlichen Stachelhäuter als Beispiel für eine Etude, die sich mit einem Phänomen an der Evolution beschäftigt, nämlich die Massenaussterben an diesem Fall eben den unerwarteten Evaluierenden von denen Massenaussterben.
Massenaussterben, das ja manchmal von Statrisch gelesen und auch schon ein bisschen natürlich für drin im Internet gesehen, so wie das als Laie mischt. Als ja auch ein Thema in der Wissenschaft, das gibt ja Leute, die behaupten, dass wir für und demnächst Massenaussterben stehen. Ich fand, dass jemand schwarz gemult, wie sieht, wie gesagt, der Wissenschaftler das?
Die Behauptung könnte aus der Wissenschaft. Und zwar ganz einfach do hier, dass er guckt, wie er überhaupt den Massenaussterben definiert. Mhm. Und das ist eben, eben ganz konkret so, dass er guckt, wie viele Arten verschwanden am Laufe der Zeit. Das kann ihn als Prozentsatz ausdrücken. Natürlich verschwanden laufend Arten, das ist das sogenannte Hintergrundaussterben. Aber wenn die Prozentzahl aber einmal ganz schnell laut geht, quasi von einer Masse aussterben. Und kaufen die auf 5 am Laufe der Erdgeschichte. Das letzte war zum Schluss von der Kreidezeit. Das ist noch das Bekannteste. Das ist auch gut erforscht, du hast ein Meteorit auf der Erde gefallen. Nur all die Sachen ausgelöscht, außer der Fehlischer.
Das ist mittlerweile klar, weil du hast ja wochenlang drüber geschrieben.
Du hast gar kein Froh mehr, sind die Krater schon identifiziert, Ayukatan, sie haben auf der ganzen Welt eine Schicht fand, genau an dem Bereich, überall auf der Welt, des selben Alter, wo Spurenelemente dran sind, die auf einen kosmischen Abfluss hindeuten. An die ganzen Phänomene, die da zusammenhängen, die ganzen Klimaveränderungen, die sind effektiv, lassen sich bald alle guten Zweck feiern, ob den Asteroiden-Impact.
Das war ja dann ein Moment, wo etwas geschieht, als das Massenaussterben ausgelöst hat. Lohm auf jeden Fall gesagt, dass Massenaussterben zwischen Perm und Trias, das war ja wahrscheinlich echt ein enormer Lavastrom. Ich wollte nur, dass das nicht bei einer Sekunde geschieht. Ne?
Nee, der Lavastrom, der sogenannte Trapp-Vulkanismus aus Sibirien, das muss man sich vorstellen, wie ein riesiger Vulkan, der während 2 Millionen Jahre permanent ausbricht. Das produziert natürlich gewaltig Quantitäten von Gasen, die das Klima verändern. Ich meine, wenn heute ein Vulkan an Indonesien ausbricht, dann ist schon der Fluchtverkehr in der Region gesteuert und wahrscheinlich ändert sich auch das Klima innerhalb von den 2 Jahren oder noch. Ja. In diesem Fall war es etwas, was weltweit Klima verändert hat. Aber es geht effektiv auch für das Titan-Aussterben spekuliert, ob nicht auch ein Asteroid zumindest eine Rolle gespielt, kein Ton.
Okay, das für 250 Millionen.
Genau das, ja.
Okay, wenn wir von dem von Haut darauf zu schwätzen kommen, dass eventuell prävisibel Massen aussterben, das wäre dann aber mehr Lust. Oder könnte das auch so ein Szenario geben?
Also ich muss leider sagen, dass es keine Schwarzmalerei ist, für zu sagen, dass es den Aussterben ist. Nicht eventuell da sind, leider Gottes. Und zwar, wenn ihn einfach Traten Geschwindigkeit an Prozentsatz von Arten, die aussterben, vergleicht mit denen von Freier, sind wir definitiv am 6. große Massenaussterben. Also, so geht es gar kein Froh. Das lebt. Und Faktoren sind auch leider bekannt.
Okay, und noch die Konsequenzen?
Konsequenzen, die kann man sich auch gucken, wenn man von die 5 aussterbenden Ereignisse von Freier guckt. Und das ist eben genau der Grund, für was, dass man so arbeitet, wie die dort brauchen, für zu wissen, wie lässt sich so etwas evaluieren. Aber boah, wir können nicht an Tiefsee gehen, ich meine, wir sind kein Meerestieren. Aber für so Aussterben aus der Vergangenheit zu verstehen, ist eben wichtig, das ist relevant, weil wir selber an einem Aussterben dran sind. Ich meine, du brauchst nicht mehr eine Zeitung abzumachen. Bald alle Woche steht irgendetwas dran vom Insektensterben,
ja.
Haut vom Fehlischersterben, und ich mal gelesen. Das hängt alles zusammen. Und das lebt alles ob da raus, was wir aus der Vergangenheit kennen.
Du siehst da ziemlich relax.
Als Paläontologe ist es sowieso echt ein Relax, was der geschichtliche Zusammenhang betrifft. Natürlich muss man das enorm sorgen. Aber wie soll ich sagen? Leider in unserer Hand.
Okay.
Ja.
Gut, nun geht mehr darüber jetzt an der Konferenz. Wie viel Uhr ist es?
Um 7.
Um 7 Uhr am Naturmuseum.
Am Naturmuseum an der Cafeteria.
Voilà, am Kader von der Generalversammlung von der Association des Biologistes Luxembourgeois.
Genau.
Voilà. Du kann ich da noch eine Frage stellen, wenn ich will.
Ganz gerne.
Okay. Es geht jetzt ein über das Thema, die könnt ihr selber reinkasuchen.
Paläozoik, ich keine Dörm Hangovers, Waking Up in the Jurassic.
Voilà, also die Stachelhäuter, die 250 Millionen Jahre in irgendeinem kleinen Platz fand hatte, wo sie konnten evaluieren, und das nach ein gut 30 Millionen Jahre lang. So vielmals merci, Bantui, für die ganzen Details heute, für die interessante Mitteilung von dem, was da rausfand tut. Und ich wünsche euch weiterhin eine ganz agreeable Forschung.
Vielmals merci, merci für die Invitation und vielleicht bis Abend.
Ja, Jimi Hendrix lässt immer All Along the Watchtower.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody. Kept the view while all the women.